Also ich fühle mich heute Morgen im Speziellen wirklich so, als ob mir jemand so ein Messer an den Hals setzt irgendwie. Das ist wirklich, also ganz unangenehm. Ich weiß, du warst ja gestern im Köln im Stadion, ne?
Ganz genau. Ich war gestern mit Simon Terodde, Moderator des Rhein-Derbys.
Wie war das so mit dem Messer am Hals? Was hast du da so gedacht? Also es ist ja sehr unangenehm, ne? Irgendwie. In diesen Tagen ist es auch schwierig, wenn man überall irgendwelche komischen Anschläge hat und in Berlin und dann hat man so ein Messer am Hals als Fortuna. Komisch irgendwie.
Hat also bei mir war es so, du weißt ja, wo wir sitzen, unten Höhe 16 Meter Linie, ne? Am Strafraum praktisch. Mhm. Und dann siehst du das so seitlich. Und das sah ja über die ganze Tribüne, sah das schon imposant aus. Es war übrigens gestern im Stadion selber auch, muss man sagen, für so ein brisantes Derby eigentlich eine eher ruhige und fast angenehme Atmosphäre. Ich habe das Messer tatsächlich nicht gesehen im ersten Moment. Auch in der Halbzeit, als wir einfach mit so ein paar Choreobildern eingestiegen sind. Und irgendwann hat mich dann jemand aus der Redaktion darauf aufmerksam gemacht. Dann habe ich mir das nochmal angeguckt. Und ich bin zwar schon der Meinung, dass es im Stadion, also es ist ja so ein Raum, wo Beleidigungen einfach auch permanent durchgerufen werden. Man soll auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber das, und da bin ich dann schon bei dir, in der jetzigen Zeit gerade zu machen, finde ich schon geschmacklos. Und dass Christian Keller irgendwie so durchblicken lässt, das war so ein Deal mit den
Agreement mit den Ultras.
Ja, genau. Ja, ja. Okay, wir machen wenig Pyro, aber dafür das Ding. Da kann man auf der einen Seite sagen, wenn das jetzt dazu geführt hat, dass im Stadion und draußen herum es relativ ruhig war, hat er dann vermeintlich recht oder gibst du dich damit noch mehr in die Hand auch der Ultras?
Voll. Also, ja, voll. Also ich kann das noch nie nachvollziehen. Muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man eine Oberbürgermeisterin hatte, die das Messer in der Tat nicht am, sondern im Hals gehabt hat, dann muss man sich mal überlegen, ob man dann noch ganz bei Trost ist, sowas zu genehmigen. Man kann jetzt zu so einer Oberbürgermeisterin stehen, wie man will. Man kann auch zu Ultra stehen, wie man will. Aber hier muss man mal eindeutig sagen, Leute, seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost. Und deshalb auch gleich zum Anfang dieses Podcasts. Da ist jedenfalls mit mir und ich glaube auch mit sehr, sehr vielen Fans überhaupt nicht gut Kirschen essen. Ich glaube, wenn man einigermaßen klar im Kopf ist, dann kannst du, ganz egal, was da passiert und was für ein Verhältnis du zu den Ultras hast, musst du anders reagieren. Dann müsstest du eben andere Sachen mal aushalten, aber da ist der Zug ein bisschen abgefahren. Ich finde, das ist keine Lösung. Und das ist zwar jetzt ein hartes Thema zum Einstieg in den Podcast, aber ehrlich gesagt, das ist dann schon so, wo ich mir so denke, was passiert da so in den Köpfen? Sind wir so weit, dass wir dann auch jegliche Grenze, und da ist eine deutliche Grenze überschritten, dass man sie überschreitet, wenn man Angst hat? Das finde ich schon ein bisschen bitter und ehrlich gesagt, gehört auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, passt nicht zum 1. FC Köln. Vor allen Dingen, wenn man dann, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, tagelang eine Kampagne, eine richtige Kampagne fährt und zur Wahl aufruft und Haltung auf Haltung pocht die ganze Zeit und dann so eine Nummer fährt, tut mir leid, es passt kommunikativ nicht zusammen und auch nicht für die Haltung und auch nicht zur Haltung des 1. FC Köln.
Also ich finde auch, wenn man so eine Nacht darüber schläft jetzt auch mal, ne, so als Fan, da kann man ja schon sagen, also hättest du jetzt, sagen wir mal, so ein Obelix-Asterix-Ding geholt, ne? Der große FC, der die kleine Fortuna so am Arm hat und sowas. Ja, dann sagst du, das ist vielleicht ein bisschen überzeichnend, aber okay. Aber dass auch Leute, die sich oft so auf Werte und sowas berufen, dann jetzt so sagen, ach, stellt euch nicht an, das ist Fußball, finde ich schon, ja, ich finde es durchaus bedenkenswert, dass auch diese Leute vielleicht mal sagen, hey, das war einfach eine scheiß Idee. Und als Verein, du hast es gerade gesagt, der FC hat sich das ja auf die Fahnen geschrieben und will für Werte stehen. Da muss man einfach sagen, dass das durch die Genehmigung durchgekommen ist, hat mich auch irritiert.
Hat auch nichts zu tun, dass man eines hat, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner.
So, da sind wir mittendrin eigentlich im Beef der Bundesliga, in der ersten und in der zweiten Bundesliga. Und lass uns vielleicht einfach mal, wir haben ja, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir haben ja immer eine kleine, feine Spielstrategie für diesen Podcast. Wird es natürlich auch dieses Mal wieder geben. Da gibt es sehr schöne Reaktionen drauf. Und alles bei Instagram. Also wenn ihr uns noch nicht folgt, dann aber rucki-zucki rein in dieses wundervolle, bunte Teil. Und folgt uns einfach bei Eier, wir brauchen Eier, findet ihr ganz easy und locker. Und beteiligt euch da gerne an Diskussionen. Und es gibt ja, also ich habe ganz schön auf den Hintern gekriegt, ehrlicherweise. also man hat ja die Wahl, kleiner Ausritt zu gestern. Aber will ich dich auch gleich nochmal fragen, wie du es verkraftet hast. Aber wie siehst du den Spieltag jetzt heute insgesamt in der Bundesliga? Und was war für dich nicht nur das Topspiel, sondern das interessanteste Spiel?
Das war jetzt eine Einleitung. Ich dachte, wo will der denn jetzt gerade hin? Das war wie so ein Slalomlauf früher von Lionel Messi. Also fangen wir mal ganz an.
Es gibt so viele Themen und ich habe gedacht, lass erstmal die Leute, vor allen Dingen, weil sie, also ich will noch nicht auf Elversberg kommen, weil da gab es Bambule, deshalb habe ich das auch nochmal gezogen, die Instagram-Karte. Aber bevor wir dahin kommen, habe ich gedacht, komm, lass uns lieber nochmal über Fußball reden.
Also wir fangen jetzt mal an, dass wir tatsächlich sagen können, dass die Bayern nach menschlichem Ermessen deutscher Meister sind. War eine schwierige Woche, vorgeführt letzte Woche von Leverkusen, dann gegen Celtic. Übrigens herzlichen Glückwunsch, internationales Tippterrain, das ist dein Terrain. Du hast tatsächlich 1-1 getippt gegen Celtic, unglaublich. Die drohten ja kurz wirklich rauszufliegen, das war ja an Ideenlosigkeit von den Bayern nicht zu überbieten. Dann haben ja alle so geungt, da jetzt in der Bundesliga Frankfurt und Stuttgart. Gestern ein überzeugender Sieg gegen erschreckend schwache Frankfurter. Kimmich leicht angeschlagen, Kane zunächst auf der Bank. Also ich glaube, dass die Bayern sich das schon zu Herzen genommen haben, was diese Woche war. Das war nicht Bayern-like gegen Leverkusen. Das wird, glaube ich, so ein bisschen die Benchmark. Wird auch darüber weiter entscheiden, wie die Bewertung dieser Saison ausfällt. Gestern aber auch Musiala mal wieder in Form. Der war ja irgendwie angeschlagen, hat lange so eine Grippe und Nachwirkungen mit sich rumgeschleppt. Also gestern, das war ein Statement der Bayern und 8 Punkte lassen die sich nicht mehr nehmen.
Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist so, dass wir haben auch da Kritik und wir nehmen die ja auch gerne an und nehmen sie auch ernst bei Instagram aufbekommen und auch übrigens unter den Folgen bei Spotify steht auch immer wieder das ein oder andere. Und auch wenn wir im Speziellen du die Bayern oft kritisierst, ist es ja so, dass sie natürlich jetzt auch wieder ganz klar die Liga dominieren und auch streckenweise einen guten Fußball spielen. Das ist unbestritten, sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind. Und ich fand jetzt auch, es war sehr souverän. Und ich glaube auch so dieses ganze Abarbeiten an den Bayern, wer macht das nicht gerne? Dafür sind wir ja da, dafür gibt es ja auch so einen Podcast. Und ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwo schon nochmal hinzugucken, ist da wirklich alles Gold, was glänzt? Was ist da gut, was ist da schlecht? Am Ende des Tages, ja, es ist ein Ergebnissport und sie stehen da, wo sie stehen. Punkt aus, fertig. Und ich finde auch, es war sehr überzeugend, was sie da gespielt haben.
Ja, aber das war es halt gestern und genauso wenig war es überzeugend zuletzt, was sie gespielt haben in Leverkusen und gegen Celtic. Ne, da braucht man ja nicht zu lachen. Das ist ja ganz einfach so. Und der Anspruch der Bayern ist ja nicht nur deutscher Meister zu werden, sondern einfach auch leistungsmäßig in den großen Spielen den anderen ganz klar zu zeigen, ihr seid noch nicht mal in unserer Nähe. Und wenn du dir im Moment Spiele Leverkusen gegen Bayern angeguckt hast, dann musst du sagen, spielerisch hat mit Ausnahme des Hinspiels, als Leverkusen sehr defensiv gespielt hat, haben zuletzt eigentlich die Leverkusen immer die Oberhand gehabt und zu Hause haben sie 2-mal richtig dominiert, sodass es Leute gibt, die sagen, es macht mehr Spaß und gefühlt ist Leverkusen spielerisch gerade die Nummer 1. Das kann dem Bayern nicht gefallen. Ich denke, dass es aber auch in Florian Wirtz dazu animiert, in Leverkusen zu bleiben. Und die Champions League Spiele sehe ich auf Augenhöhe. Einerseits kann man sich kaum vorstellen, dass die Bayern ein 7. und 8. Mal gegen Leverkusen nicht gewinnen. Auf der anderen Seite spricht die aktuelle Form und vor allen Dingen auch das, was Xabi Alonso sich immer wieder einfallen lässt in den direkten Duellen, eher für Leverkusen. Also wie ich gesagt habe, das wird schon über den Grad der Zufriedenheit am Ende an der Säbener Straße entscheiden, wie weit man international kommt und vor allen Dingen, wie das Duell mit Leverkusen ausgeht.
Das finde ich ganz interessant. Glaubst du, das wird dieses Mal ein anderes Spiel, weil Champions League, als in der Liga, wenn Bayern auch Leverkusen?
Ja gut, es ist ja einfach mit Hin- und Rückspiel hat es natürlich einen anderen Charakter. Ne? Das Rückspiel findet in Leverkusen statt. Das ist sicherlich ein vermeintlicher Vorteil und ein tatsächlicher, wenn du in die Verlängerung gehst. Mhm. Ja, das K.O.-Spiel war natürlich vor 3 Monaten insofern beeinflusst, dass Manuel Neuer rot gesehen hat. Und trotzdem haben die Bayern mit 10 Mann eigentlich sogar das Spiel gemacht. Mhm. Also ich sehe das wirklich als Duell auf Augenhöhe. Allerdings hast du auch an den ersten Reaktionen der Leverkusener gemerkt, das ist nicht wie früher. Okay, Leverkusen kommt mit guter Form und hat dann nach 3 Minuten schon die Hose voll in München. Das ist das Selbstverständnis eines Doublesiegers, der auch schwierige Dinge schon gewonnen hat. Und deshalb sage ich, es ist wahrscheinlich seit ganz langer Zeit das erste Mal, dass du in einem innerdeutschen Duell nicht sagst, dass die Bayern klarer Favorit sind.
Hose voll übrigens, apropos, sag mal, ich hab neulich ein total weirdes Video gesehen.
Ja.
Bei YouTube.
Ja.
Da saß du in einer Gondel, die über Köln rüberfährt, über die Brücke fährt. und dachte mir so, boah, der Kollege sieht aber blass aus irgendwie.
Nee. Ich liebe Seilbahnfahren. Ich liebe Seilbahnfahren.
Ist das so?
Lieb ich wirklich.
Der Technikchef hat da was ganz Tolles erfunden, liebe Leute da draußen. Also wenn ihr mal gucken wollt.
Hey, der Technikchef, pass auf, wenn ich dir zeige, wie der heute Morgen aussah, also wirklich so wie so ein Rockstar, so einer, der irgendwie heute Morgen schon sich aufgedopt hat, richtig gut sah aus, hat da mal ganz zufrieden an seiner Selbstgetreten gezogen, sehr, sehr gut. Technikchef hat ein super Format erfunden, reingefragt, da fährst du 7 Minuten mit der Kölner Seilbahn über den Rhein, kommst hinten bei den Claudius-Thermen raus und wenn du Bock hast, noch nicht ausgesprochen ist, fährst du wieder zurück und da hat er viele Promis vor die Kamera bekommen. Tom Bartels, Neville Tiafack, den Boxer aus Leverkusen, der Bronze geholt hat. Sehr interessantes Format. Und ich hatte die Ehre, da vor einiger Zeit auch da zu sein. Und bei YouTube reingefragt. Einfach mal hingehen, Like da lassen, gucken und dann mal schreiben, wie ihr den Wagner in der Gondel fandet.
Ich hau das heute mal in die Shownotes unten in die Folge. Da könnt ihr mal gucken, irgendwie dann... Dann schaut ihr mal, ich fand, du warst sehr blass um die Nase. Aber
du, ganz ehrlich, meine Mama sagt schon immer, ich habe früher, selbst wenn wir mit so einem Sessellift gefahren sind im Skigebiet, habe ich immer schon 10 Meter vor der Station diese Griffe hochgemacht. Also davor habe ich keine Angst, muss ich sagen. Wenn es blass war, dann war ich vielleicht, habe ich mich schlecht schminken lassen. Also ich mag das sehr gern, die Seilbahn fahren.
Okay,
die ist ja mal hängen geblieben, ne? Kennst du die Story noch, wo die Familie 4 Stunden da drin war? Ja.
Wie lange ist das her? 5, 6 Jahre?
Ja, genau. Und da war doch eine Familie und der Vater hatte doch Höhenangst. Und hat sich dann als erstes abseilen lassen. Und normal sagst du ja, als Papa bleibst du bis zum Schluss eigentlich da, ne? Aber klar, wenn du Höhenangst hast und schwebst da beim Rhein, das ist jetzt sicher auch nicht ganz so angenehm, wenn du da mal 4 Stunden hängst.
Ich fand, du warst ähnlich blass wie Christian Lindner gestern bei der Wahl. Das sah auch so.
Aber, ja. Der war schon bei der Elefantenrunde, der hatte schon so ganz leichtes Schimmern in den Augen, der wirkte schon entrückt.
Finde ich auch, aber ich glaube, so als sein neuer Job als Geschäftsführer von Porsche Sylt ist das auch, der wird auch weich fallen.
Boah, ey. Also jetzt bitte. Bin lieber Mike, sicher. Du, der Mann des subtilen Humors. Jetzt haust du aber hier mit dem Vorschlaghammer da drauf.
Das tut mir leid, das musste sein, aber man kann den Spott wahrscheinlich nicht überhören.
Das wollte ich gerade sagen. Also überhörbar war er nicht bei dir.
Ja, das macht mir ja nichts. Ich halte das aus. Gut, aber wer alles andere als blass um die Nase war, und wir haben ihn hart gebasht die letzten Folgen lang, war Niko Kovac, aber 6-0 ist schon würde Thomas Wagner sagen, oder?
Ja, das war ja bisher 2 Bundesligaspiele, 2 Champions-League-Spiele und man muss sagen, mit Ausnahme der einen Halbzeit in Lissabon war das bisher gar nichts. Ja. Jetzt 6-0 gegen Union und Union hat ja eigentlich in der Vergangenheit immer dafür gestanden, zumindest diszipliniert zu sein, wenig Gegentore zu bekommen. Es war dann in der zweiten Halbzeit teilweise echt doch schöner Fußball für Borussia Dortmund und man könnte ja jetzt eigentlich sagen, naja gut, ob du jetzt 6-0 oder 3-0 gewinnst, das gibt dir 3 Punkte und die hängen ja trotzdem so weit hinterher in der Tabelle. Aber ich kann mir vorstellen, auch wenn ich dieses fast, weil wir eben bei entrückt waren, also ich kann mir gar nicht mich erinnern, wann ich Aki Watzke das letzte Mal so gut gelaunt auf einer Tribüne gesehen habe. der hat ja sogar mal gelächelt, das ist ja Wahnsinn. Ja. Also das kann natürlich was hervorrufen. Gyrassi ist wieder da und ich könnte mir vorstellen, du spielst jetzt auf St. Pauli, das ist sicherlich alles andere als einfach, aber da ein Sieg, dann könnte ich mir vorstellen, dass Dortmund nochmal so ein bisschen ins Rollen kommt, weil das ist ja im Fußball teilweise nicht zu erklären. Du hast da ein Staff, du hast so viele Menschen, du hast eine gewisse Klasse der Akteure und manchmal reicht dann ein einziges Spiel, dass du mit 6 statt mit 3 Toren gewinnst und dann kommst du ins Rollen. Kopf und Selbstvertrauen, das ist einfach nicht erklärbar. Bin mal gespannt, was das jetzt auslöst. Und bei Union muss man sagen, gefühlt spielen sie ein bisschen besser nach vorne, aber dafür kriegen sie den Laden hinten nicht mehr dicht.
Ja, es ist irgendwie so ein bisschen bei Dortmund, so ein bisschen wie du hast so viel im Immunium akut gefressen und dann irgendwann ist dann auch wieder gut und zack, es läuft wieder. Also es ist schon irgendwie auch sehr, sehr, sehr verwunderlich. Nur auf der anderen Seite hat man gehört, dass die Elefantenrunde nicht Wahl, liebe Freunde da draußen, sondern die Elefantenrunde bei Borussia Dortmund, wo dann auch Kehl, Aki Watzke, wer ist noch mit drin? Der Trainer logischerweise und Lars Ricken, dass die aufgelöst wurde. Und dass die Herren Watzke und Kehl, glaube ich, raus sind. Und,
Nee, Kehl ist noch dabei.
Nee, Kehl ist noch dabei? Okay.
Ja, klar. Ja, Miss Lindhardt ist nicht mehr da.
Miss Lindhardt ist nicht mehr da.
Sammer ist nicht mehr da.
Sammer ist nicht mehr da. Ja,
Watzke geht nicht mehr hin. Das heißt, dass wir, was wir hier, und ich sag mal schöne Grüße an die Strobelallee, wahrscheinlich hören die auch unseren Podcast. Ich habe damals gesagt, du brauchst ein kleines Entscheidungsgremium und das besteht in dem Falle jetzt dann aus Lars Ricken, Sebastian Kehl und Niko Kovac. Und so muss es auch sein. Ein starker Mann, der den Club repräsentiert, einer, der für den Sport verantwortlich ist und der Trainer. Und der Rest ist hat sich da mal zurückzuhalten. Darüber hinaus ist es natürlich aber schon so, das haben wir ja auch gesagt, das Modell in Dortmund war ja jahrelang. Du hast eine funktionierende Mannschaft, die beständig in der Champions League spielt. Du bietest eine Bühne für junge, höchst talentierte Spieler, die sich in Dortmund in 2 oder 3 Jahren entwickeln können. Hier wie Bellingham, wie ein Haaland, wie ein Sancho, wie ein Dembele. Und dann verkaufst du sie für richtig viel Kohle, um halt die nächsten wieder zu holen. Und dieser Zufluss ist ein bisschen gestoppt worden. Beziehungsweise deine Talente, die du jetzt hast, die haben teilweise auch, siehe Gittens, der seit 2, 3 Spielen noch eine Körpersprache hatte, die nicht gut war. Das hat so gestockt. Dann haben etablierte Spieler Probleme gehabt, wie ein Sabitzer, wie ein Emre Can, der seit 2, 3 Spielen allerdings in der Innenverteidigung performt. Das darf man dann auch nicht vergessen. Aber dieser Mannschaft fehlt so ein bisschen das Außergewöhnliche. Und vielleicht kriegt man es hin, mit kurzen Entscheidungswegen sich abzustimmen, dass wieder das ein oder andere Supertalent den Weg nach Dortmund findet.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Höchststrafe, wenn du noch nicht mal zur Elefantenrunde mehr eingeladen wirst. Also das wird für Aki Esken, wird das auf jeden Fall
schwierig. Gestern waren ja 8 Spitzenpolitiker da. Also das war schon Wahnsinn. Auch gar nicht so einfach, so eine Runde am Laufen zu halten. Ne? Und am Anfang haben sie ja alle abgefragt und nachher hat sich dann doch auf 3, 4 Kandidaten kapriziert. Und die Außenbahnen da gestern im Studio, die saßen dann teilweise auch sehr verloren rum.
Fand ich auch, aber ich fand auch irgendwie Bettina Schausten, das alte Pferd, war richtig gut. Also ich habe gedacht so, boah.
Naja, das alte Pferd, also die ist ja schon, also ich finde, die hat immer eine gute Berichterstattung gemacht und das ist jetzt, also
finde ich. Nein, ich meine das positiv, ich meine das total positiv.
Ja, das alte Pferd, positiv. Ja klar. Frau Schausten, was sagen Sie denn dazu, dass Mike Gleis Sie als altes Pferd bezeichnet?
Nein, das habe ich
nicht. Ja, das finde ich total positiv. Ja, klar.
Hallo?
Der Gleis ist ja bekannt dafür, dass der so seine Frauen, die aus der Medienszene kennt, dass er die so mit Tiernamen betitelt. Also mit altem Pferd kann ich gut leben. Dankeschön.
Das ist, weißt du, die alten Pferde, so wie wir, sind die besten. Also, tut mir furchtbar leid.
Sag mal, was ist denn mit dir los? Ich habe dich damals in der Kölner Südstadt mal, beziehungsweise im Neptunbad, als jungen, agilen, dynamischen, gestellten Charmeur kennengelernt. Und jetzt, Bettina, du altes Pferd.
Nein, so, Moment.
Das war ja übrigens jetzt ein Kompliment. Nein, also, sag mal, was ist denn los mit dir?
Es ist liebevoll. Es ist wir uns...
Nee. Also, da muss ich jetzt als der Jüngere mal sagen, das ist nicht liebevoll.
Ich kriege aber irgendwie einen Einlauf und mal den nächsten. Irgendwas, was ist los? Das ist wirklich, naja, gut. Lass uns vielleicht doch mal noch über Fußball reden.
Bettina Schausten ist eine tolle Moderatorin.
Ich mag sie ja. Also ich finde sie wirklich und sie sieht wahnsinnig gut aus. Also nicht so gut wie du, aber sie ist. Wohin geht der Ball?
Über den Rhein gefragt, ich saß in der Seilbahn. Wir gucken mal kurz nach.
Wollen wir? Wollen wir zu meinem zweiten guten Tipp, also Heidenheimer knapp verloren? Nee,
wir gucken jetzt erstmal ganz kurz Freiburg und Mainz, würde ich sagen.
Ja, okay, Freiburg und Mainz. Bitteschön. Es ist die nächsten Champions League-Teilnehmer.
Nee, wir haben das ja hier auch schon gesagt, Bayern und Leverkusen sind durch. Ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt das macht, obwohl Frankfurt auch stottert. Also gestern, das war gar nichts in München, wo sie auch in der Vergangenheit schon mal durch den einen oder anderen mutigen Auftritt aufgefallen sind. Ängstlich, harmlos, muss man auch gestern mal sagen. Wir haben den ja so oft gelobt. Kevin Trapp ist im Moment nicht in der Form von vor 2 Jahren. Also
das passiert mal. Also wenn man so gut aussieht, ich weiß, wovon ich spreche.
Ja, das ist klar. Da kann man sich dann auch mal vergaloppieren, ne, Herr Krei?
Jetzt krieg ich's aber richtig dreckig.
Nein, aber er springt an der einen Flanke vorbei, er kriegt 2 durch die Hosenträger. Ich finde das so erstaunlich bei einem Torwart auf diesem Niveau, wenn man mal zurückdenkt, knapp ein Jahr zurück oder 15 Monate, da hat Julian Nagelsmann ihn spielen lassen, Kevin Trapp, in 2 Länderspielen als Nummer 1. Dann hat das nicht so gut funktioniert, damals gegen Österreich und die Türkei. Dann ist er degradiert worden, war dann irgendwann auch gar kein Thema mehr unter den ersten 3, selbst bei der Europameisterschaft. Hat dann, glaube ich, nochmal gehofft, wenn er jetzt verletzungsfrei bleibt, zurückzukehren. Und der hatte vor 2-3 Jahren eine Souveränität, eine Ausstrahlung. Und die ist leider, ich mag ihn ja total gerne, auch als Typ. Die, finde ich, ist gerade so ein bisschen verloren gegangen. Und da siehst du, das ist beim Torwart, sind das nur ein paar Mühe, dass du von einem fast Unbezwingbaren dann irgendwann noch irdisch aussiehst.
Das ist doch wie bei uns. Also einfach nur ein Mühe und du wirkst irdisch. Also das ist bei Moderatoren von...
Mike, ich kriege ja mittlerweile sogar Zuschriften, ne, dass da sagen, welche manche Kopfkino, wie du dich da in einem Adonis-Kostüm vom...
Habe ich auch gekriegt,
ja, voll peinlich. Ja, vor der großen Fensterwand da regelst. Ja. Ne? Also jetzt lass uns mal wieder über Sport reden.
Du, ich bin die Heidi Klum eigentlich des Podcasts.
Du geiler Podcast-Gaul da.
Ja, oh, jetzt guck mal, jetzt mag ich dich wieder. Jetzt geht's in die richtige Richtung.
Nee, aber jetzt lass uns doch mal ganz kurz darüber reden, über den 4. Platz der Champions League und über Europa. Also einen 5. wird es nicht geben, glaube ich nicht.
Ich finde es super spannend.
Ja, also ich glaube, dass Leipzig, dass wir uns da bald auch über den Trainer unterhalten.
Ja, ich glaube das nicht, dass sich das so.
Minzlaff noch lange anguckt. Mhm. Stuttgart macht mal hoch, mal runter, verliert zuletzt zu Hause gegen Wolfsburg. Wolfsburg selber tut sich zu Hause schwer, verspielt zu Hause Punkte gegen Kiel und Bochum, auch komisch. Gladbach kassiert in Unterzahlen 0-4 gegen Augsburg. Und so rücken für mich halt Freiburg und Mainz immer so mehr in den Vordergrund. Und finde, das könnten wir einfach verbal auch mal loben. Also was Schuster und Henriksen da an den jeweiligen Orten und die Standorte gleichen sich ja ein bisschen leisten, das ist schon aller Ehren wert. Also fangen wir vielleicht mal mit deinen Posterboys vom SC Freiburg an. Exemplarisch, Griffo zum Beispiel, der hat jetzt 3 Elfmeter in Folge verschossen.
Ja.
Und das ist halt auch so ein Spieler, wenn der nicht richtig arbeitet und manchmal kriegen sie ja schon auch gegen Top-Teams ihre Grenzen aufgezeigt, dann sieht Griffo auch so ein bisschen aus wie der Ritter von der traurigen Gestalt. Aber man hat wirklich das Gefühl, dieses, wir fangen das untereinander auf, die Kabine, dass die Mitspieler auch wissen, okay, der macht aber gegen die schwächeren Gegner den Unterschied, weil er wahnsinnige Standards schießt, weil er einen genialen Fuß hat. Wir fangen das auf. Jetzt hat er ja noch Konkurrenz mit Beste bekommen, das scheint ihn anzutreiben. Das war halt eine Bombenleistung gegen Werder Bremen. Und wenn du weiterhin so beständig spielst gegen die Mannschaften, die hinter dir stehen, auch vom Budget, und jetzt haben sie die ganzen Großen zu Hause, dann würde ich fast denken, dass Freiburg unter die ersten 7 kommt und das sollte nach menschlichem Ermessen für einen Platz in Europa reichen.
Ja, finde ich auch total erstaunlich. Ich glaube, wir hätten beide nicht gedacht, dass der Switch von Christian Streich rüber zum neuen Trainer so gut funktioniert. Hat aber gut funktioniert und daran siehst du halt einfach, es lohnt sich vielleicht einfach ein bisschen Beständigkeit, denn der ist ja auch nicht erst seit gestern im Verein. Das einfach mit irgendwie auch mitbekommen zu haben, diese DNA, diese Streiche-DNA irgendwie miterlebt zu haben und einfach auch weiterzuentwickeln, zu transformieren. Und das ist hier gelungen beim FSV Mainz 05. Das ist für mich so das BSW der Bundesliga. Du weißt nie, kommen sie rein oder sind sie draußen.
Sag mal, hast du irgendwie nach der Elefantenrunde gestern, hast du getrunken oder was? Das ist ja Wahnsinn, was du heute Morgen hier abziehst.
Ja, aber was denn? Es ist doch, es ist doch wahr oder nicht? Also du weißt,
ich weiß nicht, ob die sich in Mainz jetzt freuen würden, wenn wir die als BSW bezeichnen.
Das ist vielleicht eine andere Frage, aber sind sie drin, sind sie nicht? Also sie sind jetzt in dieser Saison erstaunlich beständig und
also
gut.
Also im Gegensatz zum BSW, dem 14.000 Stimmen gefehlt haben, glaube ich, dass Mainz nächstes Jahr auch drin ist international.
Glaubst du, sie sind durch?
Nö, die sind noch nicht durch. Das ist ja ein Begriff, der ist ja mittlerweile markentechnisch geschützt.
Ja.
Von dir selber. Aber guck mal,
dir selber?
Ja, klar. Aber die spielen zu Hause gegen St. Pauli. Da hättest du nochmal gesagt, St. Pauli ist defensiv sehr gut organisiert, ist unangenehm zu bespielen. Und wir haben ja auch mal herausgearbeitet, dass Mainz durchaus auch seine Probleme hat, ein Spiel zu machen. Aber das war am Ende ganz souverän. Und wenn ich mal gucke, was die da an einzelnen Spielern haben, also Zentner hätte ich zum Beispiel gar nicht zugetraut, so eine Rolle im Tor zu spielen. Dann haben sie Da Costa ausgegraben, der war sowas von einem Abstellgleis bei Eintracht Frankfurt. Genau. Ja. Dann Chor, der Rüpel der Liga, der sich, glaube ich, um ungefähr 36 gelbe Karten pro Saison bewirbt. Ich weiß, es gibt nur 34 Spiele plus die Sperren, da müssten sie im Pokal schon weit kommen, aber ihr wisst, was ich meine. Der plötzlich im Herbst seiner Karriere auch anfängt, Fußball zu spielen. Dann Amiri, Leverkusen aussortiert. Das ist einer mit einem ganz feinen Fuß. Dann hast du einen Nebel, den hattest du ausgeliehen nach Karlsruhe. Der ist bockstark. Dann vorn die Eigengewächse Weiper und Burkhardt. Also überragend. Mainz macht seit Jahren auch eine tolle Jugendarbeit.
Ja.
Und dann hast du echt das Gefühl, was ja auch Martin Schmidt bei seinem Abschied nochmal gesagt hat, ne? Ich meine, du hast Martin Schmidt, du hast Christian Heidel, Leute, die da auch herkommen und im Falle Heidel auch
übrigens,
ja, in Schalke nicht funktioniert haben, ja, aber in Mainz funktioniert haben.
Übrigens, und sehr, sehr starker Abgang von Schmidt, fand ich.
Ja,
sehr
absolut. Stark. Ja. Absolut, absolut. Hat ja auch dieses Zitat gebracht, ob Sieg oder Niederlage, aber wenn du dich um den Mensch kümmerst, dann wirst du auf Dauer immer gewinnen. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch alles nicht, wir reden hier nicht über Kindergeburtstag oder Ringelpiez mit Anfassen, das ist schon Profifußball. Ja. Aber ich glaube, da sind Strukturen gewachsen und man muss aber auch fairerweise sagen, wenn ich das in Freiburg zum Beispiel sehe, ne, da war ich ja oft auch so mittwochs dann schon vor den Spielen, wenn sie in der Europa League waren. Du kommst mittwochs nach Freiburg, da scheint einfach erstmal nur die Sonne. Denkst du schon so, boah, ist das schön hier, siehst die Berge, denkst auch in 3 Stunden bin ich auch am Lago Maggiore, also das hat sowas Südliches, ja, ne?
Du fährst da immer mit der Riva über die Dreisam, oder?
Ganz, na klar, ja, ich bitte dich. Dann schön Füße ins Wasser rein, ein Eis, ja, essen und dann, ja, abends eine Schorle in der Strauße noch schleudern, ja, ist da logisch, ne?
So, dann gehst der du zur, Veggie, der Lebemann.
Guck dann gehst du an zur Pressekonferenz, dann sitzt da Christian Streich oder saß da, ne? Dann hat Christian Streich erstmal doziert und die, sagen wir mal, 20 Journalisten, die da waren, die hingen dann an seinen Lippen auch. Wenn Freiburg aber mal 4 Spiele nicht gewinnt und 18 Gegentore bekommt, dann läuft ja da auch nicht irgendeiner rum, der vielleicht vor 40 Jahren mal eine Meisterschaft mit Freiburg gewonnen hat oder vor 35 Jahren ein Europapokalfinale entschieden hat, sondern da gibt's, ja, da gibt's die Badische Zeitung und dann verirrt sich irgendwann von der Bild-Zeitung einer mal darunter und der Kollege vom Kicker ist da. Und
SWR so, natürlich in der ersten,
ja,
Reihe.
Ja, aber du hast gar nicht diese Aufgeregtheit drumherum und in diesem Biotop kann dann wirklich auch in Ruhe was gedeihen, ne? Und ja, da kannst du auch einen Atubolo ins Tor stellen, über den selbst die eigenen Fans letztes Jahr gemeckert haben und der spielt halt seit 1,5 Jahren und jetzt, das war eine super Leistung gegen Werder. Da kannst du am Ende dann sagen, ja, wir haben immer die Ruhe bewahrt. Klar, das ist auch vorbildlich, aber das, glaube ich, ist an anderen Bundesliga-Standorten in der Form gar nicht möglich. Also von daher haben sie viel weniger Kohle als viele anderen, haben aber durch diese Nischenlage, auch Mainz war ja jahrelang als Fußballstandort, du musst dich mal mit Jürgen Klopp oder Stefan Kuhnert oder Christian Heidel unterhalten über Oberliga Südwestzeiten. Gut, Kloppo hat die vom Hörensagen gehabt, wo sie hier bei mir in meinem Geburtsort TuS Mayen früher gespielt haben, vor 2000 im Nettetalstadion. Hättest du doch nie gedacht, dass, ja, und das ist noch keine 40 Jahre her. Da war Lautern und sonst war nichts in Rheinland-Pfalz. So, und jetzt arbeiten die gut und letztes Jahr sind sie fast abgestiegen, behalten sie auch da die Ruhe. Und ich könnte mir vorstellen, dass beide dieses Jahr belohnt werden dafür.
Das ist sehr interessant. Danke für den kleinen Ausflug nach Freiburg und nach Mainz. Und du hast gesagt, wir müssen langsam über den Trainer nachdenken. Ich glaube, Leipzig-Heidenheim 2-2. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, du erinnerst dich, ich habe gesagt, Heidenheim fliegt knapp raus, verliert knapp gegen Kopenhagen, war ja auch ein Wahnsinnsspiel. Ich glaube, Schmidt war auch richtig bedient hinterher. Dann führst du 2-0 gegen Leipzig und das war also meine Sehnsucht, dass das einfach genau dann den Boost schon für die Bundesliga gibt, dass man sich jetzt darauf konzentrieren kann. Und und dann kriegst du doch noch 2. Also hat sich gerade noch irgendwie gerettet, Rose, weil ich glaube, sonst wäre es richtig eng geworden. Wir wollen nicht zu intensiv über Leipzig reden, aber ja, ich glaube,
2 gegen Heidenheim ist trotzdem zu wenig.
Ja, es ist zu wenig.
Viel zu wenig. Und für Schmidt spricht, er hat nicht irgendwie versucht, die Conference League abzuschenken, weil er sagt, ich konzentriere mich nur auf die Liga. Hat die auch kräftig rotiert. Trotzdem wird's für Heidenheim, das hätte ich nie gedacht, also wird's brutal eng. Und ich sehe im Moment fast Bochum in der besseren Situation, weil die kommen von hinten, die punkten konstant, die kriegen wahrscheinlich die 2 Punkte noch da drauf. Also für Heidenheim sieht's im Moment echt richtig finster aus. Aber trotzdem Chapeau für die Auftritte auf europäischem Parkett.
Ja, aber brutal. Also brutal ist ja, dass du wirklich zu St. Pauli hast du schon 6 Punkte Rückstand. Also das ist schon ein ganz schönes Brett als Heidenheim.
Ja, wobei St. Pauli ist natürlich auch, da haben wir auch schon gesagt, die sind durch. Ich glaube auch nach wie vor, dass sie drin bleiben. Aber sagen wir mal, die haben auf dem Fundament einer starken Defensive gespielt. Wenn Heidenheim dann jetzt ein Heimspiel mal gewinnt und Pauli zum Beispiel gegen Dortmund verliert, bei 3-4 Punkten bist du ja dann immer so ein bisschen im Nahbereich, ne? Also jetzt so bei 6 Punkten denkst du immer noch, das ist Sicherheitsabstand. Aber da kann dann ein Spieltag, der kann schon ein bisschen was ändern. Und jetzt muss man dann auch sagen, wenn Bochum bei 17 ist, dann sind die bei St. Pauli so ein bisschen da drauf. Dann kannst du auch nochmal auf Union gucken. Heidenheim jetzt nächstes Spiel zu Hause gegen Gladbach. Da würdest du jetzt sagen, es muss langsam auch mal wieder ein Sieg her, ne?
Absolut. Und ich finde auch, dass das Produkt irgendwie doch beständiger wieder sein muss. Es ist irgendwie komisch. Das ist, erinnerst du dich, es ist ja mein Mantra quasi, dass ich dich immer wieder darauf anspreche, wie kann das sein, in guten Phasen, plötzlich kommt dann Augsburg um die Ecke, keine schlechte Truppe. Ja, die haben auch jetzt inzwischen gelernt, nicht nur diesen dreckigen Fußball zu spielen, sondern da sind Spielzüge dabei, wo du dann sagst, so, ach guck mal, das ist wirklich Fußball. Sie sind auch nicht so weit auseinander, nämlich jetzt aktuell 3 Punkte. Aber trotzdem, vom Gefühl her hätte man doch gesagt, nicht klare Sache, aber Gladbach muss doch in dieser Phase dieses Spiel gegen Augsburg gewinnen, um auch weiter oben dran zu bleiben.
Genau, naja, also du hast eine frühe rote Karte für den Torwart. Dann muss man auch sagen, ich mag ihn, weil er auch seit Jahren dabei ist, aber Tobias Sippel als Torwart Nummer 3 sah am Samstag nicht gut aus. Da siehst du dann auch die fehlende Spielpraxis. Ja, und dann hältst du das Ganze praktisch so knapp eine halbe Stunde auf Augenhöhe. Und dann darf man das auch mal sagen. Augsburg kommt bei uns ja fast so gut wie nie vor. Die haben sich echt tatsächlich ganz gut verstärkt. Dieser Claude Maurice, der kann echt kicken. Und dann kann das auch mal so laufen. Also Augsburg hätte ich im Winter fast gedacht, wir müssen über den Trainer reden. Obwohl Torup ein cooler Dennis. Jetzt sind sie 3 Punkte hinter Gladbach. Aber Gladbach hat letzte Woche in Union gewonnen. Da würde ich jetzt noch keinen Trend draus ableiten. Also du kannst in der Bundesliga, wenn du über eine Stunde mit 10-11 spielst, da kannst du auch so ein Spiel mal zu Hause gegen Augsburg verlieren. Punkt.
Du weißt ja, dass ich ein bisschen Fanboy natürlich auch von dir bin, von Thomas Wagner bin.
Echt?
Ja, natürlich, es ist so. Also okay. Es ist jedes Mal, wenn ich dich im Fernsehen sehe und im Müngersdorf sehe, dann denke ich so, ach, ich seh ihn am Montag. Und bevor er dann wieder nach München links abbiegt, falsch abbiegt zu Fussi. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch zur Tabellenführung. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, der HSV ist definitiv durch. So viel sei klar.
Plauze, bist du es? Hallo? Ja. Mein Freund Plauze, der hat ja uns auch sehr lustig, ne? Das müssen wir auch mal ganz kurz sagen. Der hat uns jetzt eine KI geschickt. Also einfach völlig wahnsinnig, wie das Triumvirat des Podcasts denn so beim weiblichen Geschlecht ankommt. Und der Technikchef wurde Erfolg bei der Damenwelt attestiert durch seine Seriosität. Das muss man sich auch mal vorstellen.
Ausgerechnet der Technikchef. Das ist das ist wirklich, das ist so, als ob man mit einer Gondel abstürzt. Aber du.
Oh boy, jetzt hör mal auf, bitte.
ich muss dich einfach fragen. Du sitzt ja quasi auf der Grasnarbe obendrauf mit Simon Terodde.
Ja.
Und dann guckst du dir so ein Spiel an, ein Derby an, Köln gegen Düsseldorf. Ist es dann so, dass der Kopf langsam auf die Grasnarbe fällt, zur Seite abkippt und du die Augen schließt und ein bisschen Bubu machst und dann irgendwann nach 47 Minuten wieder wachgepfiffen wirst? Oder wie war das?
Nee, es war gestern tatsächlich so. Es war ja herrliches Sonnenwetter. Es waren, glaube ich, 15 Grad. Das Stadion war gut gefüllt, die Leute waren gut gelaunt. Es war tatsächlich so, dass du so irgendwie gedacht hast, ach, ist das herrlich, fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Weizen. Und dann sitzt du hier mit einem Kumpel.
Kölsch.
Oder so ein Wies und quatscht dann einfach mit Terodde so ein bisschen über Fußball, Gott und die Welt. So hätte das sein können. Also die äußeren Voraussetzungen waren eigentlich top. Das Spiel war wirklich auf bescheidenem Niveau. Fange ich mal an mit Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, die werden heute Morgen wach und wissen selbst nicht, wie sie in der Saison 2 Punkte gegen den FC geholt haben. Ja. Also das ist schon, du weißt ja, dass ich Daniel Thun sehr, sehr schätze. Und ich finde auch, dass du mit dieser Mannschaft nicht zwingend oben mitspielen musst. Aber das ist schon erstaunlich, wie du mit so vielen Spielen, wo du nicht die bessere Mannschaft bist, überhaupt da oben noch mitsprichst. Mhm. Und das war ein sehr, sehr mutloser Auftritt. Ich verstehe, dass du erst mal abwartest, die ersten 20 Minuten, aber dann habe ich schon gedacht, sie würden auch mal ein bisschen Mut nach vorne entwickeln. Daniel Thun hat es damit erklärt und auch Florian Kastenmeier, dass sie eigentlich jeden Ball verloren haben. Also das war nach vorne eigentlich gar nichts. Mhm. Was man bei Düsseldorf trotzdem loben kann, in dem Moment, wo sie zurücklagen, hast du gemerkt, diese Mannschaft hat eine gewisse Mentalität, hatten sie ja den Lattentreffer und haben dann nachher das Tor noch erzielt. Aber es war ein total glücklicher Punkt für die Fortuna. Ja, und beim FC beim FC habe ich mich gewundert, dass du nach dem 0-3 gegen Magdeburg nicht mit mehr Feuer in dieses Spiel
reingehst. Ja, exakt.
Also absolut. Diese Intensität, die ja Struber auch in Magdeburg angemahnt hatte, die habe ich gedacht, wäre von Anfang an da. Auf der anderen Seite habe ich dann nach dem 1-0 gedacht, okay, erste Hälfte hast du dir so ein bisschen, ja, kann man sagen, den Gegner zurechtgelegt. Der FC war ja schon die bessere Mannschaft. Dann war ein bisschen Zucht drin. Also immer wenn Meiner an der Kugel ist, der spielt eine überragende Saison, dann passiert was. Dann machst du das 1-0. Und dann musst du ja zwingend aufs Zweite eigentlich gehen, weil dann Düsseldorf echt angenockt war. Und dann hast du unerklärlicherweise nicht mehr nach vorne gespielt. Dann kommt dieser Totalaussetzer hinten mit Volleyball im eigenen Strafraum. Und dann denkst du am Ende so, wo habe ich denn jetzt die Punkte liegen lassen? Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der FC viele dieser Spiele in der Vergangenheit gewonnen hat, wo du auch dachtest, das war doch ein Unentschieden-Spiel oder die hätten auch verlieren können. Also sie sind eigentlich in der Saison vom Spielglück geküsst. Jetzt hast du zwei Spiele nur einen Punkt geholt. Spielst jetzt, glaube ich, in Karlsruhe und in Ulm. Es ist sicherlich eine neuralgische Situation in der Saison. Und du merkst schon auch so ein kleines bisschen das Rumoren bei den Zuschauern. Denn du, solange du die Punkte holst, ist alles in Ordnung. Aber der eine oder andere fragt sich schon, wo ist die Spielidee vom Anfang der Saison? Und was ist mit der Weiterentwicklung von einzelnen Spielern? Siehe Hüseyin Basic, siehe Kainz, wobei Kainz gestern gut gespielt hat. Also Fragen werden da natürlich schon ein paar gestellt.
Naja, die sind da Fragen gestellt worden im Vorfeld beim Express und Kollege Uwe Bödecker hat ja ein bisschen auf den Zahn gefühlt und hast dich ja auch schon so ein bisschen geäußert und hast deine Bedenken auch geäußert. Und ich fand, es war auch genau richtig. Es war auch genau richtig, da vielleicht einfach auch mal von extern das eine oder andere zu sagen. Ich habe jetzt lange abgewartet und ich glaube, die Fans haben auch ein Stück weit abgewartet, um mal zu gucken, wie ist denn das mit Gazi Begovic, wie ist denn das mit Rondic und wie ist denn das mit Schmid? Und ganz ehrlich, wenn du jetzt mal einen Strich ziehen würdest, dann haben die einfach in der ersten oder in der zweiten Liga nichts verloren. Aber auch gar nichts. Und ein Schmid hat den einen oder anderen Aussetzer schon gehabt. Ich finde, es ist immer ein Unsicherheitsfaktor. Also das, was Martin Schweber an Sicherheit reingebracht hat hinten, das ist das, was Schmid innerhalb von kurzer Zeit zertrümmert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe kein Verständnis dafür. Ich verstehe nicht, was diese drei jetzt erstmal beim ersten FC Köln zu suchen haben. Ich lasse mich gerne überzeugen, ich glaube die Fans auch, dass das vielleicht noch besser wird. Aber ich fand, das war schon ganz schön heftig. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, wie du Downs, der wirklich gerade einen Lauf hat und der bockstark ist, dann erst reinholst. Also das muss man mir dann schon mal erklären. Und ich bin völlig bei dir. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass nach Magdeburg und mit der Ansage des Trainers, also wenn das das Aufbäumen ist, wenn das das Learning ist aus Magdeburg, im eigenen Stadion, im Derby, so eine Leistung abzurufen, dann habe ich irgendwie sehr viele Fragen. Und da bin ich komplett bei dir, dass man halt einfach auch schon mal die Alarmglocken läutet, wenn man sagt, so liebe Leute, es wäre vielleicht ganz gut, weil der HSV, zu dem wir gleich kommen, der war auch immer ganz gut. Und dann irgendwann macht es den Knick und da hat niemand rechtzeitig geklingelt. Irgendwann dann in Jahr 6 oder 7 schon. Aber es ist einfach für mich schwer auszuhalten gewesen, dieses Spiel, aus ganz vielen Gründen. Mal abgesehen von der Choreo, die wir schon abgefeiert haben. Also da war ganz schön viel drin. Und man kann nur hoffen, dass das jetzt vielleicht einfach die Zündung war, um zu sagen, okay, wir müssen vielleicht einfach auch nochmal ein Stück weit umdenken und mindestens 2 oder 3 Schippen drauflegen. Also mich hat es ganz schön gestresst. HSV Kaiserslautern, das ist ja auch so eine, boah.
Sag mal,
also,
darf ich vielleicht auch noch was sagen oder was? Ach so. Also ich war jetzt gerade einen Kaffee holen, ich war ein Wasser holen, ich war mit Thorsten eine rauchen.
Und hä, aber du hast doch 10 Minuten 23 schon was erzählt über das Spiel.
Nein, du merkst das schon gar nicht, wie versonnen du dich in dieses Wohlfühlbecken erst der FC Köln reinlegst.
Wohlfühlbecken, das wäre ja schön, wenn das so wäre.
Ja, also jetzt möchte ich noch ganz kurz abschließend was dazu sagen. Du hast ja unfassbar viele Punkte hier angefasst.
Ich bin sehr gespannt.
Choreo abgefeiert war natürlich Ironie, falls Leute erst später in diesen Podcast einsteigen. Zum Zweiten, ich finde, du darfst ruhig sagen, wenn du das Spiel 1-0 nachher gewinnst oder 2-0, dass der Matchplan eben aufgegangen ist. Er ist aufgegangen bis zur 80. Minute, dann aber unerklärlicherweise nicht. Zu Schmid, den sehe ich grundsätzlich nicht so negativ wie du. Ich finde, der hat das ordentlich gemacht bislang. Gestern, das war ein Komplettaussetzer, das weiß er selber. Gazi Begovic hat Champions League gespielt, ich habe ihn da selber gesehen, das ist eigentlich ein guter Spieler, in einer funktionierenden Viererkette und in einer Mannschaft, die spielerisch dominant auftritt. Das ist überhaupt noch nicht gelungen bislang in Köln. A, spielt man Dreierkette, B, kommt er in ein zumindest tabellarisch funktionierendes Mannschaftsgefüge. Ich glaube, er ist überhaupt noch nicht angekommen. Und Rondic, also das, was man gestern gesehen hat, Supertalent würde ich ihn jetzt gerade nicht nennen, aber dem muss man auch noch Zeit geben. Zu deiner Frage, warum hat Downs nicht gespielt? Downs war in Magdeburg tatsächlich nicht gut und wirkte da auch echt ein bisschen müde. Er hat im Moment das Ding fast vorne allein zu schultern. Da kann ich auch einen Trainer verstehen, wenn er dann sagt, ich bringe den ein bisschen später. Also das ist alles erlaubt. Ich glaube, das Problem ist gerade im Moment so, man hat sich auf diesen knappen 1-0-Siegen und der individuellen Klasse so ein bisschen ausgeruht. Und jetzt, wo es gerade nicht klappt, die Dinger 1-0 zu gewinnen, kommst du relativ schwer raus aus dem Trott und hast jetzt nicht die große Spielidee nach vorne. Und das, glaube ich, wird entscheidend sein. Denn wenn du jetzt noch ein, zwei Spiele nicht gewinnst, dann wird es auf jeden Fall unruhiger werden. Dann kommen wir zum Spiel HSV gegen die Betzebuben. Also als erstes Mal, ich bin ja nun wirklich seit Jahren oft im Volkspark. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich über 95 Minuten so eine unfassbare Atmosphäre erlebt habe wie am Freitagabend. Das lag natürlich auch an den geilen Fans der Lautra. Vom HSV Dauersupport. Das war echt spielerisch eine reife Leistung, mit Ausnahme der drei Minuten nach dem 1-0, wo ich dann immer denke, was ist mit euch los? Ihr habt gerade ein Tor geschossen und stellt dann das Spielen ein. Also Wegesser muss das Ding ja eigentlich reinmachen. Selke jetzt mittlerweile technisch auch eine Augenweite, also wie der das zweite Tor macht. Wow. Und der HSV wirkt stabil, aber auch da bin ich noch ganz lange davon entfernt, von durchzureden.
Ist das so? Ich habe gedacht, jetzt rastest du aus und sagst so.
Nein, du musst dir doch nur die Tabelle angucken. Das sind drei Punkte. Hast natürlich ein super Torverhältnis. Das ist eigentlich fast ein Punkt wert für den HSV. Aber du spielst jetzt am Sonntag in Paderborn. Und Paderborn ist für mich spielerisch eigentlich fast die beste Truppe der Liga. Also wie die in Hannover gespielt haben, das war ja ein Witz, dass die nur einen Punkt geholt haben. Also wer davon durchredet, der arbeitet entweder bei der Post oder liegt selbstvergessen irgendwie zu Hause und schreibt Fernsehkritiken über Elefantenrunden. Also natürlich sind wir noch nicht durch. Wir müssen weiter dranbleiben.
Könntest du mir einen Gefallen tun und mal beim Zauberlehrling anrufen und sagen, ich hätte ganz gerne in Köln Dabi Selke zurück. Weiß nicht, was ist denn mit dem passiert? Was habt ihr denn dem gegeben? Das ist ja unfassbar.
Also Dabi Selke ist ja jemand, wenn der nicht in deiner eigenen Mannschaft spielt, dann kann der dich als Fan ja zur Weißglut treiben von anderen Vereinen. Und wir haben ja oft genug auch über ihn gesprochen und ich habe oft genug auch selber mich daran abgearbeitet. Trotzdem, er hat letztes Jahr in 21 Spielen für den FC 7 Tore erzielt. Das darf man jetzt auch nicht vergessen bei einem Absteiger. Also er hatte eine Quote von einem Drittel. Ich kann es nach wie vor nicht verstehen, dass der FC ihn abgegeben hat, weil er einfach vom Potenzial her für 15 plus gut ist. Das haben wir hier im Podcast besprochen. Das ist nicht jetzt was ich mir jetzt einfallen lasse. Ich bin total froh, dass wir ihn haben, weil ohne Glatzel, wie wäre das sonst geworden? Also top, dass er da ist. Ich finde, dass er auch nochmal einen Sprung gemacht hat. Und das war übrigens immer schon so. Egal, mit wem du dich unterhalten hast, von seinen Mannschaftskameraden, die haben alle gesagt, dass das in der Kabine ein ganz wichtiger Typ ist, der vorangeht und der hat halt auch keine Angst, medial auf die Fresse zu kriegen. Und das ist schon, glaube ich, wichtig, dass du dich an solchen Leuten da noch hochziehen kannst. Und zum FCK vielleicht noch eins. Da war ich dann fast schon ein bisschen erstaunt, nach dem Top-Start in die Rückrunde, dass sie doch mit sehr viel Respekt angetreten sind. Das hätte ich so nicht erwartet.
Ja, gut, aber ich meine, beim HSV hast du eigentlich irgendwie immer Respekt. Das ist trotzdem einfach auch der Mythos. Ich glaube, hat mich nicht gewundert. Mich hat gewundert, dass der HSV doch so klar überlegen war, fand ich zumindest. Und aber sei es drum, es ist auf jeden Fall in den 80er, 90ern wären es richtig geile Bundesligaspiele gewesen. Wer weiß, vielleicht sehen wir das ja auch wieder relativ zeitnah.
Hätte ich überhaupt nichts dagegen. Ja, du weißt ja, ich mag den Betze sehr gerne.
Aber ich habe gehört, es rauschte so durch den Blätter, Online-Blätterwald, dass Schalkes Trainer, andersrum, dass Friedhelm Funkel im Sommer eigentlich schon parat gestanden hat. Weil der damals neue Trainer auf Schalke schon seinen Rücktritt angeboten hat.
Nee, da ist aber jetzt zeitlich was verrückt. Im Sommer war Karel Gerards noch Trainer. Dann kam Van Wonderen im Herbst und der hat nach 6 Spielen seinen Rücktritt schon angeboten. Das war jetzt so im November, Dezember. Also was wenn, noch? Dann meinst
okay, dann
du, dass
bist
Friedhelm
du,
Funkel im Winter, im Winter
hat man gestanden hat.
Weiß ich nicht, ob Friedhelm Funkel bereit gestanden
im
hat.
Im Sommer gestanden ist, ja.
Ja, dann hat Friedhelm Funkel, also Friedhelm Funkel übernimmt ja nicht mehr im Sommer, das hat er ja gesagt, sondern maximal als Reparateur während der Saison. Da kann ich nur sagen, in Schalke ist ja ständig Unruhe. Jetzt hattest du das Gefühl, sie berappen sich mal ein bisschen. Da war gestern nach 5 Minuten schon wieder rum, waren allerdings auch stark ersatzgeschwächt. ich sehe es wie Simon Terodde, wir haben gestern darüber gesprochen in der Sendung, wenn ein Trainer nach 6 Spielen, einem Sieg, einem Unentschieden und 4 Niederlagen sagt, sag mal, glaubt ihr eigentlich, dass ich der Richtige bin? Oder einen Sieg, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen.
Also nicht der Richtige, oder?
Weil ich krieg gerade nicht den Zupack, holst aber dann noch die Führungsspieler zu dir, erklärst denen das und bringst dann eine Serie, dann sagt Simon Terodde, dann macht dich das als Trainer in der Kabine eigentlich eher glaubwürdiger. Und er findet das gar kein Problem, weil Van Wonderen ganz transparent die Führungsspieler mitgenommen hat. Mhm. Also für mich spricht diese ganze Sache nicht dagegen, dass der auch im nächsten Jahr noch Trainer auf Schalke sein kann.
Das ist interessant. Hättest du ohne die Einschätzung von Simon Terodde das ähnlich gesehen?
Dann hätte ich mir die Frage jetzt gestellt, wie kommt das in der Mannschaft an? Das hätte ich dir gesagt. Mhm. Ne? Vor allen Dingen, es ist ja auch schon wieder 2 Monate her, seitdem hat die Mannschaft konstant gepunktet. Natürlich sagt der andere, ein oder andere dann, hä, was, der wollte da schon aufhören. Aber Terodde hat ja immer noch einen guten Draht auch auf Schalke und zur Kabine. Ob ich es so deutlich gesehen hätte, glaube ich eher fast nicht. Es ist immer wichtig zu wissen, was eine Mannschaft darüber denkt. Mhm. Aber ich kann mich dieser Einschätzung total anschließen.
Es gab massive Proteste, dass wir nicht über Elversberg gesprochen haben in der letzten Ausgabe dieses fantastischen Podcasts. Das ist bitter. Aber sie haben im Grunde genommen ja profitiert jetzt von
den anderen. Ey, Elversberg hier, das alte Zirkuspferd.
Der das Gaul alte Zirkuspferd, ja, das Woll. Alte, die alte Kaiserlinde, du. Ja, also, sie haben doch profitiert im Grunde davon, dass sie alle mehr oder weniger etwas geschwächelt haben, Paderborn, Düsseldorf und auch
Magdeburg. Du willst aber jetzt nicht ernsthaft mit mir über ein 0:0 gegen den SSV Ulm jetzt sprechen?
Nee, ich will mit dir über Elversberg sprechen.
Meine Herren. Komm, lass uns jetzt bitte jetzt ehrlich. Also ich kann das nur nochmal sagen. Alles, was Elversberg macht, höchsten Respekt. Sie werden nicht aufsteigen, meiner Meinung nach. Und ich möchte jetzt montags morgens in einer Stunde Fußball nicht mit dir über ein 0:0 von Elversberg gegen Ulm sprechen.
Schade,
ich hoffe, dafür hast du Verständnis.
Ich finde ganz gut eigentlich, wenn man auch mal so richtig schwache Spiele bespricht. Aber das möchtest du nicht. Das ist
wirklich nee, das bitter. Möchte ich jetzt wirklich nicht.
Ja. Was möchtest du denn? Was möchtest du haben?
Ich möchte noch, wir beide noch kurz einen Blick auf das Spiel City gegen Liverpool einfach legen.
Ja, dann fangen wir an.
Doch, du guckst doch ganz oft hier englischen Fußball, aber wahrscheinlich hast du es gestern nicht.
Doch, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Ich glaube, das kann man relativ kurz zusammenfassen. Ganz abgezockte Leistung von Liverpool, die erstmals in der Ära Guardiola im Etihad gewonnen haben. Mhm. So spielt man, wenn man Meister wird. Arsenal hat die Vorlage geliefert, vorgestern gegen West Ham zu Hause verloren. Liverpool ist Meister, ist durch. Herzlichen Glückwunsch dafür. Arne Slot haben wir hier schon gelobt. Das ist schon echt stark nach so einer langen Zeit unter Klopp, ja, der ja auch sehr fordernd ist, so dermaßen dominant aufzutreten. In der Champions League kriegen sie jetzt Paris. Das war, glaube ich, das schwerste Los, was sie kriegen konnten. Aber so musst du bei City spielen. Und die Krise bei Manchester City ist mittlerweile fast essentiell. Sie haben Guardiola gestützt. Sie haben seinen Vertrag verlängert. Er hat von den letzten 27 Pflichtspielen 14 verloren. Und ich wage wirklich zu bezweifeln, ob er da den Turnaround nochmal schafft. Du wirst jetzt sicherlich im Sommer irgendwie nochmal am Transfermarkt 8 Milliarden ausgeben oder sowas. Aber die große Ära dieses Teams ist rum. Ein Champions-League-Titel ist relativ wenig für das, was sie an Dominanz in England ausgestrahlt haben und was sie an Geld ausgegeben haben. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann auch das Gehabe von Guardiola an der Außenlinie, ich ertrage es einfach nicht mehr. Ich weiß, dass es ganz viele Jünger von ihm gibt, von seinem Spielstil. Ich sage aber auch immer, er hatte mit Barcelona, Bayern und City eigentlich immer die besten und teuersten Mannschaften. Und diese ständige Fingerkauen und ich ritze mir selber oben auf der Stirn blutende Stellen da rein. Also das ist mir alles zu viel Drama und Gehabe. Er hat auf ganz hohem Niveau nach einer überragenden Leistung, die er da abgeliefert hat, 6-mal Meister, er hat fertig.
Also zwei Aspekte vielleicht. Mohamed Salah, das alte Pferd, hat richtig zugehauen und ich finde, er hat das wirklich richtig, also ich war wirklich begeistert, einmal mehr von Salah. Tor geschossen in der 14. Schoppeslei, dann 37. alles klar gemacht. Also ich fand, es war beeindruckend, du hast es schon gesagt, und ich habe bei Pep Guardiola, das ist so krass, weil ich, als er Bayern-Trainer war, da hatte der so einen gewissen Glanz, da hatte er auch so dieses Gentleman-artige, er hatte so dieses Staroleske noch irgendwie aus Spanien.
Ich fand ihn immer total unsympathisch.
Ja, das ich weiß, weil er, ja, ich weiß, wegen auch sprachlich und so. Ich weiß, das hast du ein paar Mal schon erzählt. Es ist, da werdet ihr keine Freunde mehr. Aber es gibt demnächst ein neues, schönes Video auf unserem Instagram-Kanal. Da kann ich euch mal zeigen, wie sind die Zidane mit Thomas Wagner umspringt.
aber das ist Nee, wie ich mit Zinedine Zidane umspringe.
Ja, natürlich.
Ich bitte dich, wenn der kein Englisch kann, da kann ich doch nichts dafür.
Selbstverständlich. Also heute zu sehen, wenn ihr uns folgt, werdet ihr es sehen. Da bin ich mir
danke,
ziemlich sicher.
Dass du übrigens nochmal aus dem Fundus das Weide-Ding da hochgeladen hast, als ich Joker bei Kai Pflaume war.
Was
mir
da
selber
passiert
nochmal gut
ist,
gefallen, muss ich sagen.
Instagram ist explodiert, kann ich dir sagen. Also da danach war wirklich, also du kannst neue Autogrammkarten drucken. So viel kann ich dir jetzt schon mal sagen. Nein, was ich mal sagen wollte, ich fand Pep Guardiola, damals hatte er diesen Glanz und dann hat er ihn über die Jahre in Manchester einfach verloren. Und ich kann dir nicht sagen genau, woran es lag, aber es ist eine komische Art und Weise. Ich sehe es genauso wie du. Es gab ja dann auch die ein oder andere Dokumentation. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, wo man dann auch so ein bisschen die Insights sieht und du denkst so, boah, also mit dem arbeitest du 2 Tage zusammen und dann schmeißt du normalerweise hin. Es sei denn, du verdienst 25 Millionen. Dann hältst du es vielleicht aus. Aber ich finde es krass. Also ich finde es wirklich krass. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn der jetzt noch 2 oder 3 Spiele verliert, dann glaube ich.
Naja, in der Saison wird da nichts passieren. Die werden sich irgendwie wahrscheinlich doch noch für die Champions League qualifizieren. Aber ich glaube, dass es dann auch fast gut ist. So, jetzt würde ich gerne aber noch tippen. Denn nachdem du mich in Europa einfach deklassiert, ausgezogen und als, ja, wie soll man sagen, als Gnadengaul des Podcasts hast einfach stehen lassen auf der Wiese, möchte ich jetzt dann doch nochmal als Akertenango des DFB-Pokals tippmäßig hier angreifen und werfe dir einfach den ersten Brocken hin und sage Leipzig gegen Wolfsburg.
Das ist so...
Das Technikchef lacht sich irgendwie heute die ganze Zeit kaputt. Geil.
Leipzig gegen Wolfsburg, das ist wirklich, das ist so wie Lindner gegen Scholz. Also 2-1.
Ich sag 1-2 nach Verlängerung. Wolfsburg kommt weiter. Und jetzt Bielefeld gegen Werder.
Boah. Klare Nummer, 3-1.
Ich sage 5-6 im Elfmeterschießen.
What?
Werder kommt weiter.
Nein.
Doch. Aber es wird schwer. Die sind im Moment richtig mies drauf. Und die Arminia hat ja gezeigt, dass sie zu Hause in der Schüko Arena aus der Außenseiterrolle viele Mannschaften schlagen kann.
Ich werd bekloppt. Naja, also ich meine, du bist ja, was den Pokal angeht, da bist du ja, was soll ich sagen, da bist du...
Darf ich dir noch eine Frage am Ende stellen?
Ja.
Ich weiß nicht, ob du noch was hast.
Ich bin geschockt jetzt gerade, aber...
Ja, du kannst noch ein bisschen geschockt bleiben. Ich erzähl dir was und dann kannst du noch was dazu sagen. Du hast heute die letzten Worte, Mike Schausten. So, pass auf. Ich habe mir gerade den Kicker eben geholt und sehe da gestern noch ein leicht angebrästes Interview von Uli Hoeneß gesehen. Egal, die Bayern werden 125 Jahre alt. Und
das
da wir
leid.
Ja die Leistungen der Bayern auf jeden Fall immer auch würdigen, das kann uns ja keiner absprechen. Mhm. Hat der Kicker die beste Elf aus 125 Jahren Bayern München aufgezählt. So, es fehlt Karl-Heinz Rummenigge, es fehlt auch Uli Hoeneß. Habe ich jetzt kein Problem damit, obwohl die beiden natürlich als Funktionäre schon, auch wenn ich oft genug mich daran abgearbeitet habe, dass da auch der ein oder andere krumme Trick dabei war, natürlich die Bayern geprägt haben, das ist ja gar keine Frage. Also Udo Lattek ist hier der Trainer dieser Auswahl. Und auf dem Platz stehen Manuel Neuer, Philipp Lahm, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Franck Ribéry, Thomas Müller, Arjen Robben, Robert Lewandowski und Gerd Müller. Und meine Frage an dich, mein Lieber, ich habe ja immer zu ihr auch mal gesagt, Robben fand ich echt, das war der entscheidende Spieler in dieser Ära. Der hat zu viele Big-Point-Spiele entschieden, der hat sich auch immer gestellt. Aber ich würde sagen, der größte von all denen war ganz am Ende dann doch Gerd Müller, weil was der Tore geschossen hat, da habt auch Sepp Maier mal gesagt, der Beste war Franz Beckenbauer, aber der Wichtigste war sicherlich Gerd Müller, sonst würden wir uns immer noch in der Holzbude an derselben Straße umziehen.
Das ist wirklich.
Sagt zum Abschluss der Elefantenrunde, hat jetzt der amtierende Bundeskanzler Mike Kleis das Wort.
Ja, ich kann dir nur sagen, am Ende dieser Folge, da kann ich dir wirklich nur sagen, dann klingelt bei euch die Kasse ganz automatisch.
Was?
Ja.
Was ist das denn jetzt?
Ja.
Was
ist
das?
Ja, es fiel mir gerade ein, Bayern München, ja? Oliver Kahn. Unser Fußballgott, Eier, ja. Wir brauchen Eier.
Ja.
Hast du diese Werbung mal gesehen?
Nee, bisher noch nicht.
Oliver Kahn macht jetzt Werbung für die Luft über euren Häusern. Klingt verrückt, ist aber echt. Ja, Himmel hilft. Da musst du einfach, also jetzt pass mal auf. Ich weiß nicht, ob man es hören kann hier, aber guck mal.
Alle diese Spiele, bei denen man Straßen kauft, Häuser draufbaut und Miete einnimmt. Ich habe das früher auch oft stundenlang mit meinen Freunden gespielt. Und am besten war es, wenn jemand auf meiner Straße gelandet ist und ich dafür ganz automatisch Geld bekommen habe. Und das geht bald auch im echten Leben, nämlich dank der Luft über unseren Dächern.
Dank der Luft.
Wie das geht? Wer ein Grundstück besitzt, der kann es kostenlos bei Skynopoly anmelden.
Bei Skynopoly.
Und mit dem Himmel darüber bald ganz automatisch Geld verdienen.
Ja, mit dem Himmel.
Denn Skynopoly vermarktet euren Luftraum rechtssicher an Betreiber von Lieferdrohnen.
Aha.
Und wenn die in Zukunft über eure Dächer fliegen, um Pakete auszuliefern, klingelt bei euch die Kasse.
Die klingelt
ganz
das?
Automatisch.
Ganz automatisch.
Ihr kennt jemanden, der ein Grundstück besitzt?
Na?
Dann sagt es gerne weiter. Immer weiter.
Ja.
Denn viele immer wissen noch gar nicht.
Sag mal, ist das ein Werbespot oder was?
Ja, das ist ein Werbespot, ja.
Auf skynopoly.com.
Das ist, guck mal, unbezahlte Werbung. Lieber Olli, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Einfach, da klingelt die Kasse, einfach nur, weil ich die Luft über mir einfach vermiete.
Also ganz ehrlich, wenn sich so ein Werbespot ausgedacht hat, der braucht vor allen Dingen eins. Eier. Wir brauchen Eier.